entscheidet am Ende noch der Mensch? Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz stärkt aktuell die Mitbestimmungsrechte beim Einsatz von KI. Doch was genau steckt hinter diesen für die einen faszinierenden, für die anderen mit diffusen Ängsten und Unsicherheiten behafteten Thema? Mein Name ist Christoph Herrmann und ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Zusammen mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, werfen wir heute einen Blick auf das komplexe Thema KI. Welche konkreten Folgen hat der Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz auf Menschen, Maschinen und Mitbestimmungskonzepte? Wir haben dazu spannende Gesprächspartner aus Wissenschaft, Gewerkschaft und betrieblicher Praxis. Und damit starten wir auch schon in die erste Gesprächsrunde.
Künstliche Intelligenz hält verstärkt Einzug in die Betriebe. So wird die Arbeit des Personalmanagements evidenzbasierter und quantifizierbarer. Moderne Analysemethoden basierend auf künstlicher Intelligenz und Big-Data-Verfahren helfen, optimale Teamzusammensetzungen zu entwickeln, zum Beispiel anhand von Daten aus Lebensläufen und Informationen aus sozialen Netzwerken. Kompetenzen werden identifiziert und daraus optimale Ergebnisse hergeleitet. Klingt erstmal fabelhaft. Aber ist das wirklich so? Ich bin im Gespräch mit den Expertinnen Vanessa Barth, sie ist Leiterin des Funktionsbereichs Zielgruppenarbeit und Gleichstellung bei der IG Metall, und Maike Zelicke, sie ist Wissenschaftlerin bei Zalando und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seid gegrüßt, Maike und Vanessa.
Hallo, schönen Tag.
So, könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz erklären, was KI ist?
Ja, da kann ich ja mal einspringen. Also ganz grob zusammengefasst ist das so, dass in traditioneller Programmierung man quasi also einen Input, einen sogenannten also Dateninput und ein Programm in den Computer gesteckt hat und dann hat man am Ende einen Output dabei rausgekriegt. So. Mhm. Und bei KI ist es im weitesten Sinne so, dass man das Programm nicht hat, sondern man hat statt Input und Programm hat man Input und Output, den man erwartet. Und dann sagt man zum Computer, so jetzt finden wir mal die Funktion dazu, die zu dem gegebenen Input dann den Output generiert, den ich dir gegeben habe. Mhm. Das wird in der Regel über ein sogenanntes Optimierverfahren gelöst. Also man nähert sich sozusagen in mehreren Schritten, also so in so einer Schleife, immer mehr dem Output an, der da gewünscht ist. Ne? Und jetzt also, um das mal an einem Beispiel zu formulieren, wenn ich beispielsweise sage, okay, also die Frage Computer ist, hier hast du einen Haufen von potenziellen Kandidaten, jetzt find mir mal die Leute raus, die am vielversprechendsten für eine Führungskarriere aussehen und damit du weißt, wie du das machen sollst, zeige ich dir ganz viele Führungskräfte aus der Vergangenheit. Das wäre so ein typisches künstliche Intelligenz-Problem. Ja? Also man hat sozusagen, die Input-Daten sind also Kandidaten und diese Kandidaten haben eine Einordnung in gute Führungskraft, schlechte Führungskraft meinetwegen, und dann sage ich zum Computer, so jetzt finden wir mal die Funktion dazwischen.
Mhm. Okay. Also kann ich tatsächlich auch genau bestimmen, wen ich haben möchte am Ende. Also ich könnte dem Computer sagen, du hast jetzt so und so viele Menschen da abgebildet, die hier gearbeitet haben oder hier noch arbeiten. Find mir mal raus, wer auf diese Position am besten passt.
Genau, das ist sozusagen die Annahme. Ne? Also die Annahme ist, dass ich irgendwie eine Grundgesamtheit habe, die statistisch gut abbildet, wen ich tatsächlich suche. Und deswegen ist das eine gute Idee, dem Computer dann halt sehr viele Beispiele davon zu zeigen. Also einerseits Beispiele, die gut waren, aber natürlich auch Beispiele, die schlecht waren, damit man das unterscheiden kann. Und dann würde dann der Computer halt bei einem neuen Datenset, also von neuen Kandidaten, die er noch nicht gesehen hat vorher, wäre dann die Annahme, dass quasi die gleiche statistische Verteilung in diesem Datenset vorhanden ist und man deswegen auch die gleiche statistische Funktion da anwenden kann, um den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin zu finden.
Ja, super. Und kannst du mir mal ein Beispiel nennen, wie das im Personalbereich dann funktioniert?
Also wir haben im Bereich Personal haben wir ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, ne? Also wir haben zum Beispiel Azubi-Auswahl, ist ganz beliebt. Also da kriegen wir jetzt viele Anfragen, dass da KI-gestützte Software eingesetzt werden soll. Oder eben auch, wenn es um Fachkräfte geht, um Führungskräfteentwicklung, so Talentmanagement oder überhaupt externe Bewerber. Und wir hatten das große Glück, bei einem Verfahren, Einführungsverfahren dabei zu sein, beim großen Unternehmen. Und da kann die Maike jetzt ja vielleicht mal erklären, was da, wie das praktisch eigentlich dann ablaufen sollte. Also das war so ein Prozess, wo wir dann den Betriebsrat beraten haben und auch so ein umfangreiches Prüfverfahren durchgeführt haben. Und vielleicht kannst du es an dem Beispiel einfach mal anonymisiert natürlich erklären, was die Software da eigentlich gemacht hat. Das, da ging es um so Karriereentwicklung.
Super. Ja, bitte, Maike.
Genau, also was wir da gemacht haben in diesem Projekt war ein sogenanntes Audit, würde man auf Englisch sagen, also halt eben eine Überprüfung von den Ergebnissen. Die hatten so einen Testlauf gemacht mit der einzusetzenden Software und auch ein verhältnismäßig großes Datenset gehabt, was wir dann ausgewertet haben hinsichtlich potenzieller Diskriminierung. Das Interessante ist in dem Fall gewesen, dass da also so an KI-Verfahren eigentlich relativ wenig dabei war, ne? Das war im Prinzip halt eigentlich eine Reihe von psychometrischen Tests, die da gemacht wurden, ne? Also da wurden halt potenzielle Bewerber, wurden irgendwelche, mussten so Psychotests ankreuzen hinsichtlich verschiedener Persönlichkeitsaspekte. Dann haben die irgendeine Punktezahl gekriegt und dann war so ein zweistufiges Verfahren und das wurde dann ausgewertet und wurde gesagt, so okay, ihr seid jetzt eine Runde weiter oder eben auch nicht. Und so, also das ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne KI, wie ich es vorher erklärt habe, aber das ist im Prinzip egal, weil auch wenn das jetzt einfach nur in Anführungsstrichen Algorithmen sind, ohne dass da künstliche Intelligenz jetzt wirklich dahinter steckt, also da wird dann halt kein Optimierverfahren gelöst, sondern das ist wieder eher so ein bisschen traditionell, wie das, was ich am Anfang geschrieben habe, ne? Da hat man irgendwie wieder Input und Programm und kriegt dann so ein Output, aber das Problem ist ja trotzdem, dass wenn ich halt das in irgendeiner Form automatisiert mache, egal mit KI oder nicht, dass ich dann also einen systematischen diskriminierenden Effekt da einbauen kann, wenn ich da nicht aufpasse. Deswegen ist es, halte ich es gar nicht für so entscheidend, ob da jetzt irgendwie KI mit dabei ist oder nicht. Also KI bringt eine zusätzliche Komplexität da rein, die man berücksichtigen muss, aber für solche Prüfverfahren ist das eigentlich meiner Meinung nach erstmal unerheblich, ob das dabei ist oder nicht. Und was wir dann eben gemacht haben, ist im Prinzip halt also zu versuchen, in den Testergebnissen also verschiedene, also diskriminierende Muster zu erkennen, die ja auch eben aus der Sozialwissenschaft bekannt sind, hinsichtlich verschiedener demografischer Aspekte. So, ne? Da haben wir uns halt irgendwie angeguckt, ob Männer und Frauen anders unterschiedlich abschneiden systematisch, ob alte oder junge Leute systematisch unterschiedlich abschneiden. Und da kann man sich eben alle möglichen Demografiedaten vorstellen. Da war zum Beispiel ein Problem, dass uns viele Demografiedaten schlicht gefehlt haben. Also wir haben es dann am Ende halt eben mit Alter und Geschlecht gemacht und so ein bisschen noch Herkunft der Leute, weil das eben ein großes Unternehmen ist mit Standorten in verschiedenen Ländern. Aber da konnten wir jetzt beispielsweise sowas wie Migrationshintergrund oder so konnte man da jetzt nicht berücksichtigen, weil da in Deutschland halt keine Daten darüber gesammelt werden. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil man halt solche diskriminierenden Muster ja nur erkennen kann, wenn man halt irgendwie weiß, wer zu welcher Gruppe gehört. Ein Punkt. Und ein anderer Punkt war auch, was problematisch war, war, dass das Datenset nicht repräsentativ war. Oder also beziehungsweise das wussten die nicht, ob das Datenset repräsentativ ist.
Okay. Wann ist ein Datenset?
Man kann natürlich jetzt bei so einem Prüfverfahren natürlich auch nicht sagen, der Algorithmus ist jetzt irgendwie diskriminierungsfrei oder nicht, weil das ist dann halt nur ein Einzelfall und ich brauche ja ein repräsentatives Datenset, um auf eine Population schließen zu können.
Also vielleicht darf ich das nochmal, darf ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen für Sag ich mir für Nicht-Techies noch mal ein bisschen erklären. Also das Erste ist, Natürlich gibt's im Berufsalltag ganz viel Diskriminierung. Das ist ja hinlänglich bekannt und nachgewiesen, wird viel diskutiert. Ne? Jetzt ist es so, dass KI die Chance birgt, das ein Stück weit zu überwinden, aber nur, wenn man das wirklich ganz konsequent von Anfang an so anlegt, also die Software so designt, bei den Daten extrem sorgfältig ist, ja, ein repräsentatives Datensatz hat, was die Maike beschrieben hat, ja, und das ist sehr, sehr aufwendig. Oder wenn man als Ziel dann eben definiert, das Ziel ist Chancengleichheit. Wenn man alles das nicht macht, dann ist das Risiko ganz groß, dass man die Wirklichkeit noch verschlimmert. Ja, also dass man diese Diskriminierung noch skaliert. Und das, was die Maike eben angesprochen hat mit diesen Datenlücken, die sind halt das ist eines der großen Risiken, die sind halt allgegenwärtig. Also ich war neulich, habe ich einen Betriebsrat beraten bei so einem Thema, da ging es um, was ist das Qualifikationsniveau der Belegschaft. Mhm, ja. Mhm. Und dann haben wir halt so Fragen gestellt, haben dann Antworten bekommen von der Personalabteilung, die war selber auch bestürzt, weil bei etwa einem Viertel der Leute es überhaupt gar keine Daten gab. Ja, und es waren auch nicht zufällig irgendwelche Leute, sondern es waren mehrheitlich gewerbliche Arbeitnehmerinnen. Ja, und das ist halt, ich verstehe das so ganz landläufig. Ja, also eine Technik ist ja Mustererkennung. Das heißt, ich versuche eben da Muster zu erkennen, Erfolgsmuster oder diskriminierende Muster. Und sage ich mal, wenn es ein großer Teil oder ein bestimmter Teil der Belegschaft gar nicht vorhanden ist in den Daten, dann verstärke ich ja das Muster, dass die nicht auftauchen.
Genau.
Ja, und das ist sozusagen, und das halte ich halt, wenn ich so die Datenlage in den Betrieben, wie ich sie kenne oder kennengelernt habe in den letzten Jahren, ist das halt ein Grundproblem, dass wir sehr viele weiße Flecken in den Daten haben. Und ich weiß gar nicht, wie man das anpacken sollte, ja. Also deshalb, ich glaube, es lohnt sich schon, sowas zu machen, aber man muss es super sorgfältig machen und es ist total aufwendig.
Das ist ja wie in den Uhr.
Ja. Vielleicht noch kurz ergänzen, sorry, also um nochmal auf das Thema Diskriminierung durch KI jetzt speziell zu kommen, da ist auch noch ein anderer Punkt total wichtig, der also auch so in die gleiche Kerbe schlägt, eigentlich wie das, was Vanessa gesagt hat. Also es ist einerseits, dass wir halt schlechte Datenlage haben, also und diese Datenlage auch schlechter ist für Minderheiten, so, ne? Also es gibt weniger Daten über Frauen, es gibt noch weniger Daten über Frauen mit Migrationshintergrund etc. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass das Problem oft die sogenannte Erfolgsdefinition von solchen KI-Algorithmen ist, ne? Ich habe ja gesagt, also man optimiert auf eine sogenannte, also man hat eine Optimierfunktion und optimiert hinsichtlich einer bestimmten Definition von Erfolg bei so einem KI-Algorithmus. Und wenn ich dem jetzt, also um nochmal auf dieses Führungskräftebeispiel zurückzukommen, ne, wenn ich dem jetzt sage, guck mal, Algorithmus, das sind die Führungskräfte, die in den letzten 30 Jahren erfolgreich waren. Hm. Na, wer wird es wohl sein?
Weiße Männer. Also,
genau, das ist dann halt, da sind wahrscheinlich keine Frauen dabei, oder wenig Frauen, da sind wahrscheinlich sehr wenig Leute dabei, die einen Migrationshintergrund haben oder die nicht in Deutschland geboren sind und vielleicht irgendwie einen Akzent haben oder sonst was. Also da kann man sich halt alle möglichen Formen von Diskriminierung sind schon in dieser Frage mit enthalten. Und da muss ich dann auch nochmal gegensteuern. Das ist eben also nicht nur, dass man sagen kann, okay, dann sehen wir zu, dass alle Daten irgendwie fein sind und dann sind wir gerettet, sondern auch die Definition von solchen Algorithmen selbst bergen halt Diskriminierung, vergangene Diskriminierung. Und da muss man eben auch zusätzlich nochmal was gegen tun. Und das kann man dann wiederum nur, indem man tatsächlich explizit sagt, okay, such mir mal alle raus, die irgendwie in der letzten Zeit erfolgreich waren. Aber guck mal hin, dass meinetwegen irgendwie, dass da genügend Frauen dabei sind, ja, oder dass da genügend, also dass man quasi das den Algorithmus nicht einfach wild wachsen lässt, sondern dass man dem so ein bisschen, ich sag mal, so Zügel anlegt und irgendwie sagt, okay, du darfst so innerhalb dieses Rahmens darfst du irgendwie rumoptimieren, was du willst, aber du musst halt irgendwie, was weiß ich, 50% Frauen halt irgendwie in deinem Ergebnis da drin haben.
Also du quotierst tatsächlich in dem Moment auch. Du sagst, ne, du misst zu und sagst einfach, ich brauche so und so viel Frauen, damit das funktioniert. Also die Daten von den Frauen müssen dann auch quasi mit ausgewertet werden.
Ja, also Quotierung ist eine Möglichkeit, die relativ einfach zu haben ist. Das ist nicht unbedingt die einzige und man muss halt auch, und deswegen meinte, was Vanessa meinte, ist das unter anderem auch so aufwendig. Man muss sich natürlich vorher sehr genau angucken, in welcher Situation ist das Unternehmen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Quote einführen würde, was ist eine sinnvolle Quote so in diesem Unternehmen? Was es kann ja auch sein, dass in dem Unternehmen beispielsweise schon dass da die Belegschaft zu einer großen Mehrheit aus Frauen besteht, so, ne? Dann braucht man vielleicht eine andere Quote, so. Also das ist halt nicht eindeutig, und da kommt auch noch dazu, dass das vielleicht mit einer Quotierung jetzt für Führungskräfte ganz nett ist. Aber es gibt ja auch andere Fragestellungen von Personalentwicklung, was weiß ich, beispielsweise, wer kriegt einen Preis oder irgendwie sowas. Mhm. Da will man dann jetzt vielleicht nicht mit einer Quote arbeiten. Keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, dass verschiedene Situationen auch verschiedene Verständnisse von was ist ein gerechter Outcome sozusagen. Mhm. Ja.
Also das habe ich auch gelernt, ja, dass man tatsächlich bei so Software definieren kann, wie viel Diskriminierung nimmt man eigentlich hin. Also was ist eigentlich das Ziel? Ja? Also das ist ja auch was, das muss man verhandeln, weil man wird nicht eine Gleichverteilung rausbekommen. Ja, also das fand ich auch total spannend. Also es sind halt viele Fragen, eine Riesenchance, auch so Sachen mal zu diskutieren, ne? Mhm. In diesem ganzen Themenkomplex. Aber es ist schon echt abgefahren komplex.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe jetzt, was ich jetzt da rausgenommen habe, ist tatsächlich, ich muss gucken, dass ich viele Daten habe. Ich muss meine Datenlage kontrollieren, dass möglichst viele aus vielen Bereichen vertreten sind. Frauen, Männer, Menschen mit Migrationshintergrund, ja. Und ich muss natürlich nochmal schauen, wie definiere ich auch Sachen. Also wenn ihr zum Beispiel gesagt habt, wie definiere ich Erfolg, was ist erfolgreich? Das kann ja früher anders gewesen sein als heute, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, was braucht das Unternehmen auch nochmal?
Ja, genau. Ja, und nicht nur die, also sag ich mal, die klassischen Merkmale, sondern auch sowas wie, welche Tätigkeit, also sind alle Tätigkeiten im Unternehmen repräsentiert, mhm. Ja, und haben wir Leute mit und ohne akademische Bildung, also das sind ja auch so, da ist immer nicht so der Scheinwerfer drauf mhm. gerichtet, aber das sind halt auch Sachen, die sich ganz massiv auswirken können dann. Mhm.
Ja, und ein Punkt ist halt auch noch, dass man, jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf dieses Prüfverfahren, was wir da gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch was man wirklich regelmäßig wiederholen muss, ne? Weil, also einerseits, und das wäre natürlich auch besonders interessant halt für Betriebsräte, was die dann, ja, also wofür sie sich einsetzen sollen hinsichtlich KI, ist meiner Meinung nach vor allen Dingen, dass sie dafür sorgen, dass es regelmäßig so eine Art KI-TÜV gibt in dem Unternehmen mhm. und da halt geguckt wird, passen die Daten, auf denen das Modell trainiert wird, noch zu unserer Realität? Passt die Definition von Erfolg eigentlich noch zu dem, was wir da suchen? Oder kommt eigentlich raus, dass wir gedacht haben, das ist hier die richtige Definition von Erfolg, hat sich aber herausgestellt, das war eigentlich völlig falsch. Ne? Also das ist auch oft ein Problem, dass man irgendwie denkt, okay, also ich will eigentlich erfolgreiche Führungskräfte mhm. haben, und dann ist aber die Art und Weise, wie man es definiert hat, führt überhaupt nicht dahin. So, ne? Und dann kommt auch noch dazu, dass man natürlich, also die Datenlage verändert sich, die Definition von Gerechtigkeit verändert sich, die Definition von Diskriminierung verändern sich auch über die Zeit, und da muss man eben regelmäßig schauen, ob das immer noch...
Es gibt international Unterschiede, ne? Wenn sowas konzernweit zum Beispiel eingeführt wird. Es gibt regionale Unterschiede im Bildungs- oder Weiterbildungssystem.
Ja, genau. Also es sind alles so Punkte, wo man halt genau hingucken muss, dass da nicht schief geht. Aber wie Vanessa schon gesagt hat, das Schöne ist eben auch, dass man sich, ja, ich sag mal, so eine Art ideale Welt zurecht definieren kann. Das muss man natürlich dann halt irgendwie unternehmensweit machen, auch mit dem Management und so. Und also abgesehen davon, dass die Leute halt profitorientiert arbeiten, sind ja viele auch, dass sie Unternehmen, dass sie halt auch wollen, dass sie irgendwie ein gutes Arbeitsumfeld schaffen und so weiter. Also ich glaube gar nicht, dass man da jetzt irgendwie ein Riesenproblem hat, das zu verargumentieren, aber man kann sich eben auch dann als Unternehmen fragen, okay, in was für einer Welt wollen wir leben, was für eine Welt wollen wir repräsentieren, und das kann man dann halt in solche Optimierfunktionen ja mit reinmodellieren, und das ist eben das Schöne, und das ist auch ein deutliches Pro-Argument für mich, halt solche Technologien, also auch das nicht alles zu verteufeln, weil jetzt der Status quo ist ja auch nicht gut, ne? Also im Gegenteil. Und es hat es viel, viel schwerer, dieser Diskriminierung daher zu werden, weil das halt ja in irgendwelchen Hinterzimmern passiert, und dann muss man da teure qualitative Studien durchführen und was weiß ich alles. Und all diese Dinge hat man mit einem Algorithmus nicht unbedingt. Da kann man sich halt irgendwie Datensätze zusammen simulieren, die sonst was für statistische Eigenschaften haben, und das alles testen und testen und testen. Und erst wenn man irgendwie sicher ist, dass das unter den gegebenen Szenarien, die man da halt irgendwie ausprobiert hat, jetzt keine Gefahr darstellt, dann kann man das eben einführen, dann kann man es auch weiterhin überprüfen, man kann die Daten alle sammeln. Also man hat eigentlich meiner Meinung nach eine bessere Ausgangslage als das, was jetzt der Fall ist.
Also man kann, ist neutraler auch da aufgestellt, ne? Aber nochmal meine Frage, was können denn Betriebsräte jetzt konkret tun? Wie können die sich da einmischen? Weil im Personalbereich Mitbestimmung bei personellen Angelegenheiten ist ja nicht so, ne? Also die müssen informiert werden. Ja, die können auch nochmal gucken, wie werden Stellen besetzt. Aber eine zwingende Mitbestimmung gibt's da nicht. Was wäre da euer Tipp für die Betriebsräte? Welche Rechte könnten die da auch geltend machen?
Also ich meine, ich würde als allererstes würde ich mal politisch argumentieren und sagen, Chancengleichheit ist ein hohes Gut. Mhm. Ja, und es gibt, ich sage mal, diese ganzen diskriminierenden Effekte von KI sind ja hinlänglich bekannt. Also es gibt ja die ganzen Beispiele mit der Mustererkennung, mit der Diskriminierung bei Kreditvergabe und so. Also das ist ja ständig in den Medien gewesen. Ja. Und dass man dann sagt, wenn dann so Systeme am Arbeitsplatz eingeführt werden, dann tut natürlich jedes Unternehmen gut dran, da möglichst maximal vertrauensschaffende Maßnahmen irgendwie einzuführen. Mhm. Ja, und demokratische Kontrolle ist die beste vertrauensschaffende Maßnahme, die man treffen kann als Unternehmen. Das wäre mal so der erste Punkt. Mhm. Zweitens würde ich mich immer auf den Standpunkt stellen und sagen, dass so also algorithmische Systeme zur Personalauswahl eigentlich de facto eine Auswahlrichtlinie darstellen. Ja. Und da hat der Betriebsrat eben schon Mitsprache. Genau. Bei Unternehmen ab 500 Leuten kann er ja sogar verlangen, dass eine aufgestellt wird und da sozusagen mitgestalten. Also ich finde, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die natürlich auch immer so, je nachdem, wie der Arbeitgeber sich da aufstellt. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, also in erster Linie, also einklinken, ja, Fragen stellen, die Mitsprache einfordern, politisch argumentieren, auch, ich sage mal, sich nicht abschrecken lassen davon, dass das Unternehmen sagt, ja, wir machen das nicht, das macht ein externer Dienstleister für uns, ja, oder was sie auch oft sagen, ist ja, wir sehen ja alle Bewerberinnen, ja, das andere Unternehmen oder die Software, die macht ja nur eine Vorsortierung, trotzdem wirkt es sich aus auf die Entscheidung, ja, also sich einfach nicht vom so, ich meine, neulich hat mir jemand erzählt, das war auch interessant, da hat tatsächlich die Personalabteilung behauptet, das wäre zertifizierte und geprüfte Software. Und okay, da mussten wir echt schallend lachen, weil wir wüssten nicht, wer sowas zertifizieren würde heute, oder? Maike, gibt es eine Zertifizierungsstelle gegen Diskriminierung? Also völlig, also sind einfach manchmal auch total dreist, ja. Mhm. Und was natürlich auch beliebt ist, ist das Argument dann, dass das Softwareunternehmen eben nicht die Arbeitsweise des Algorithmus preisgibt, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist. Aber das kennen wir ja auch aus diesem ganzen Thema Werkverträge und so. Wenn Unternehmen mitbestimmungspflichtige Dinge nach außen verlagert, muss es trotzdem sicherstellen, dass die Mitbestimmung ausgeübt werden kann. Ne? Also ich glaube, da rollt einiges auf die Kolleginnen und Kollegen zu, aber mit ein bisschen Fantasie und Unterstützung, glaube ich, wird es schon gelingen, da die Mitsprache geltend zu machen. Gut, dann ist es natürlich immer wichtig, dass man externe Sachverständige hinzuzieht. Mhm. Da hat ja der Gesetzgeber mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz klargestellt, dass es in der Regel erforderlich sein wird. Genau. Oder dass es erforderlich ist. Und das ist natürlich eine super Chance, so Leute wie die Maike da auch zu Rate zu ziehen, weil ich sag mal, da braucht man schon eine Menge Fachwissen. Also man muss wissen, wie KI oder überhaupt so algorithmische Systeme funktionieren. Und man braucht natürlich auch Leute, die sich auskennen mit struktureller und institutioneller Diskriminierung. Ne? Also weil da gibt es einfach ganz viel Spezialwissen, das da wirklich notwendig ist, damit man nach den richtigen Sachen sucht. Und dann kann man auch nochmal, finde ich, politisch argumentieren, indem man sagt, also die EU hat eigentlich alle KI am Arbeitsplatz als High Risk, also als mit hohem Risiko klassifiziert. Und das sollte dann auch den Letzten dazu bewegen, zu sagen, gut, da will ich wirklich auch nochmal sicher gehen und ich will mich auch nicht angreifbar machen in der Belegschaft.
Ja, okay. Gut, ich denke, da sind viele gute Tipps gekommen und wir hören uns demnächst mal wieder, weil ich denke, wir werden es verfolgen, so ähnlich wie der TÜV, ne, dieser KI-TÜV, dass wir demnächst auch nochmal darüber sprechen. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und für die tollen Einblicke.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Künstliche Intelligenz ist ein wesentlicher Treiber der Transformation. Doch der Konzernbetriebsrat der IBM Central Holding GmbH mit Sitz in Hamburg hat den Einsatz von KI-Systemen im Unternehmen kritisch hinterfragt. Das Gremium setzte eine innovative Konzernbetriebsvereinbarung über die Einführung und den Einsatz von Systemen der künstlichen Intelligenz auf, um klarzumachen, wer im Wechselspiel zwischen Algorithmus und Mensch am Schluss das letzte Wort hat. Das Ergebnis spricht für sich und überzeugte auch die Jury des Deutschen Betriebsrätepreises. Sie verlieh dem Gremium am 11. November den Sonderpreis in der Kategorie Digitalisierung. Mehr dazu jetzt im zweiten Gespräch. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, kurz KI, eröffnet den Unternehmen vielfältige Chancen und verändert die Arbeitswelt. Doch wo sich Chancen ergeben, müssen auch Risiken im Blick behalten werden. Eine sorgfältige Interessenabwägung ist notwendig, um Vor- und Nachteile ins Verhältnis zu setzen und dafür zu sorgen, dass der Mensch nicht hinten runterfällt. Denn eine zentrale Frage ist dabei, entscheidet hier zukünftig autonom ein Algorithmus über den beruflichen Werdegang eines Menschen oder unterstützt er sinnvoll diese Prozesse? Der Betriebsrat von IBM Deutschland hat sich sehr intensiv mit dem Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigt, denn diese spielt für Personalauswahl und Personalentwicklung eine zunehmend wichtige Rolle. Wir haben dazu heute als Gast Frank Remers, Sprecher im KBR-Fachausschuss für Personaldatensysteme, den ich ganz herzlich in unserem aktuellen Podcast begrüße. Hallo Frank.
Ja, schönen guten Morgen, Christoph.
Frank, du warst wesentlich beteiligt an der Entwicklung einer Rahmenvereinbarung zum Einsatz künstlicher Intelligenz für Personaldatensysteme bei IBM Deutschland. Wozu und wie wird KI dafür eingesetzt bei IBM? Und kannst du uns dazu vielleicht zwei oder drei konkrete Beispiele kurz beschreiben?
Ja, IBM als weltweites IT-Unternehmen setzt natürlich auch KI intern ein und testet das auch. Wir haben es zuerst erlebt bei einem sogenannten Chatbot, also wo Fragen beantwortet werden. Da ging es aber vor allen Dingen um Personalthemen. Also weniger Personale in der Firma, also versucht man Fragen so zu beantworten. Da sind wir aber als Mitbestimmung noch nicht ganz so heiß drauf gewesen, das zu regeln. Interessant wurde es vor 2 Jahren, als IBM eine Anwendung einsetzen wollte, die Empfehlungen geben sollte für Gehaltserhöhungsrunden. Und da sind wir das erste Mal eingestiegen, haben eine temporäre Betriebsvereinbarung gemacht und haben daraufhin dann diese Rahmenvereinbarung entwickelt, ein Jahr später, also letztes Jahr.
Ihr habt ja eine sehr umfangreiche Rahmenvereinbarung auch entwickelt. Ja. Aber bevor ihr die jetzt entwickelt habt, wo seht ihr aus Seiten des Konzernbetriebsrats die Risiken in Personaldatensystemen?
Das ist war uns relativ schnell klar. Und wir wollen das jetzt auch immer sehr intensiv beobachten. Das ist also eine Rahmenvereinbarung, die sich auch entwickelt. Aber die Risiken sind, habe ich schlechte Daten als Grundlage, kann das Ergebnis nicht besonders toll sein? Ist der Algorithmus, der sich dahinter, der die Daten verarbeitet, nicht sicher? Und bei selbstlernenden Systemen ist das gar nicht so einfach zu bewerten. Dann ist auch das Ergebnis nicht gut. Und dann habe ich Ergebnisse, ich sage immer, die überwiegend wissenschaftlich ermittelt sind und die natürlich Menschen auch in ihrer Entscheidung sehr stark beeinflussen können, die aber mit der Realität möglicherweise gar nicht so viel zu tun haben. Das ist das große Risiko.
Okay, bevor wir jetzt zu den Inhalten der Rahmenvereinbarung kommen, nochmal zum Weg dahin. Ihr habt ja zur Erarbeitung auch agile Arbeitsmethoden eingesetzt. Das ist ja ein großes Thema im Moment. Das klingt sehr, sehr spannend, kann aber alles und nichts sein. Deswegen will ich natürlich fragen, welche waren das und wie seid ihr da vorgegangen?
Fairerweise muss man wahrscheinlich sagen, dass es eher nichts als alles ist bei uns. Aber es ist insofern, glaube ich, agil, nicht wie in der Softwareentwicklung. Aber wir haben gesagt, lass uns mal anfangen und ein Ergebnis versuchen zu erzielen, das nicht gleich alles löst, sondern uns schrittweise auch im weiteren Weg, und da sind wir noch dran, in Richtung einer besseren Vereinbarung entwickeln. Erstmal was machen, was funktioniert. Lass uns mal, und das war, glaube ich, das Entscheidende, lass uns mal in diesen Verhandlungen nicht klassisch verhandlungsmäßig auftreten. Jemand stellt einen längeren Text vor, der andere kritisiert daran rum, sondern wir sind dann eher top-down vorgegangen, haben an Flipcharts, bevor Corona kam, konnten wir das ja auch noch persönlich in einem Raum machen, haben dann Sachen diskutiert, und das auch durchaus, es waren ungefähr 10 Leute, 5 vom Arbeitgeber, 5 aus der Mitbestimmung, also meine Arbeitsgruppe. Wir haben da auch sehr offen und ohne, dass es jetzt klare Linien gab, diskutiert. Und ich glaube, diese Offenheit vor allen Dingen und dass man gemeinsam was schaffen wollte, wo man noch nicht genau wusste, wo es uns hinführt, das war das Entscheidende bei dem Ganzen. Also keine klassische Verhandlungssituation.
Also ihr wart sehr beweglich in der Vorgehensweise, so will ich das jetzt einfach mal versuchen zu übersetzen. In den Bewerbungsunterlagen war zu lesen, ihr habt auch mit sogenannten Mindmaps gearbeitet, dann kam euch wie vielen anderen Corona dazwischen, ihr musstet auf Videokonferenzen umswitchen und habt dann sogenannte Collaboration Tools auch eingesetzt. Aber das wirkt ja schon sehr modern, sehr flexibel und sozusagen auch jeweils auf die Situation angepasst.
Ja, man muss dazu vielleicht noch sagen, gestartet waren wir auch mit der gemeinsamen Veranstaltung, wo wir auch bewusst mal versucht haben, in die Schuhe des jeweils anderen zu steigen. Also die Mitbestimmung in die des von Personal und Personal in unsere. Was sind denn Interessen der jeweils anderen Seite, um das auch nachvollziehen zu können? Deswegen werden es nicht automatisch die eigenen Interessen, aber man weiß zumindest, wie der andere tickt. Und wir waren auch recht überrascht, trotz der technischen Grundausstattung, die wir haben, dass wir im Frühjahr letztes Jahr, als Corona begann, das Ganze dann doch auch mit Videokonferenzsystemen und mit Austausch über, ja, Box ist es in diesem Fall, Datenaustausch, gemeinsam arbeiten, nachher dann irgendwann auch an Texten, dass es funktionierte. Wobei Verhandlungsführung, wenn man nicht in einem Raum ist und nicht sieht, wann die eigene Truppe zuckt oder sowas, weil man das am Bildschirm nicht so mitkriegt, das ist schon schwierig.
Okay. Kommen wir zur eigentlichen Vereinbarung. Ihr habt ja in dieser Vereinbarung Standards gesetzt für den Einsatz von KI-Systemen. Was ist darin jetzt geregelt und was sollen diese Standards bewirken, verhindern oder gegebenenfalls auch unterstützen?
Genau, wir haben also geguckt, was war damals so Diskussionsstand. Die Europäische Union hatte ja was gemacht und ist immer noch dabei, das weiterzuentwickeln. IBM selbst hatte gewisse Standards gesetzt und wir haben in gewisser Weise auch geklaut, weil das ist ja nicht falsch, was andere schon vorgedacht haben. Die Enquete-Kommission am Bundestag zum auch ein Beispiel. Und die Standards sind, dass wir viel um Transparenz und Erklärbarkeit von Systemen, und das ist auch das, was ich bei Risiken sagte, wenn jemand nicht weiß, wenn es eine sogenannte Blackbox ist, dass ich nicht reingucken kann, was macht das da, wie kommt das Ergebnis zustande, dann ist nichts gewonnen. Damit überzeuge ich niemanden. Damit schaffe ich auch keine, und das ist ein weiterer Punkt, schaffe ich kein Besserwerden des Systems. Da haben wir versucht oder sind dabei, diese Regelkreise einzuführen, dass man sagt, dass auch ein Betroffener, eine betroffene Kollegin, ein betroffener Kollege sagen kann, das kann nicht stimmen. Ich muss mal zurückfragen, wie kommt das zustande? Dass man einfach besser werden kann auch in diesem System und dass man natürlich auch Vertrauen bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen schafft. Das war so ein Punkt. Klar war auch, dass wir am Ende immer wollen, dass ein Mensch entscheidet, ganz wichtig. Eine KI, die selbstständig entscheidet, wollen wir nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen bei dieser Enquete-Kommission am Bundestag, und das ist auch eine Diskussion, so eine Art Kategorisierung angeguckt. Dass man sich um die Dinge kümmert, um die man sich wirklich ernsthaft kümmern muss und Dinge, die nicht so gravierend sind, auch mal schnell erledigt. Und diese Kategorisierung geht ja von vielleicht wie eine Buchempfehlung, die man ja auch teilweise, wenn man online unterwegs ist, mal kriegt. Möchtest du dieses Buch lesen? Könnte für dich interessant sein. Das macht man oder man lässt es bleiben. Alles gut. Aber wenn es nachher darum geht, Karriereempfehlungen auszusprechen für Mitarbeitende oder Gehaltserhöhungsempfehlungen, das eine Beispiel, was wir hatten, dann ist da natürlich wesentlich mehr Substanz drin und das muss auch klarer geregelt sein.
Okay, du hast das jetzt schon gesagt. Das fand ich, als ich die Unterlagen gelesen habe, für mich am spannendsten. Die Vereinbarung schreibt ja fest, am Ende entscheidet der Mensch und künstliche Intelligenz unterstützt. Ist das eine Wunschvorstellung? Wird das so bleiben aus deiner Sicht? Oder werden wir uns vielleicht in absehbarer Zeit, 2, 3, 4 Jahren, mit ganz anderen Systemen auseinandersetzen müssen? Oder ihr dann in ganz konkreten Fall? Und wird KI dann eine ganz andere Rolle vielleicht schon spielen?
Also ich bin davon überzeugt, dass am Ende ein Mensch entscheiden muss. IBM selbst sagt das auch schon seit Jahren, dass KI nur unterstützen soll. Würde ich mich jetzt darauf verlassen, dass immer das jeder für sich so verinnerlicht hat? Nein. Und deswegen haben wir das eben auch nochmal reingeschrieben. Wir zitieren da die eigene Firma und das, was auch so am im Internet und so überhaupt diskutiert wird. Es muss der Mensch am Ende entscheiden, auch als Korrektiv. Aber ich glaube, wenn man dem Kollegen, die da entscheiden müssen, mehr Fakten an die Hand gibt, die aber auch erklärt, warum kommt eine KI zu einer bestimmten Empfehlung, dann können diese Entscheidungen des Menschen in Summe ja durchaus auch besser werden, als wenn der Mensch alleine nach Gefühl und Wellenschlag entscheidet, was wir ja als Betriebsräte durchaus oftmals auch kritisieren. Ich glaube, in einer vernünftigen Verbindung zwischen beiden, aber für mich persönlich oder für uns auch in der Arbeitsgruppe, muss am Ende immer stehen, es entscheidet der Mensch. In gewisser Weise trägt er dann auch die Verantwortung dafür, für was er da entscheidet.
Okay. Ja, abschließend noch, IBM, ein großes weltweites Technologieunternehmen, da ist die Verbindung zum Thema künstliche Intelligenz natürlich irgendwie augenscheinlich. Jetzt haben wir aber natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen aus kleineren, mittelständischen Betrieben. Die sind in ganz anderen Branchen auch unterwegs. Nichtsdestotrotz, auch die werden ja wahrscheinlich sich über kurz oder lang oder müssen das bereits, sich mit diesem Thema künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Personaldatensystemen auseinandersetzen. Aus deiner Erfahrung jetzt mit KI, worauf sollten die sich einstellen, ja, oder wie können die sich gegebenenfalls auch vorbereiten?
Ja, ich glaube, einstellen werden sie sich darauf müssen, dass auch in diesen Firmen vielleicht keine eigenentwickelte KI eingesetzt wird, wie es bei IBM zum Beispiel ist, sondern eben Software zugekauft wird von extern, aber die bringt KI-Bestandteile mit. Das heißt, es wird passieren. Worauf wir jetzt nicht so geguckt haben, ist Verbesserung von der Produktion durch KI, weil das bei IBM nicht so die Rolle spielt. Wir wissen zwar, dass auch Softwareentwickler, Berater irgendwann stärker noch durch KI betroffen werden, als es heute der Fall ist, aber das ist noch ein bisschen hin. So, wie kann sich so ein kleiner Betriebsrat damit auseinandersetzen? Es ist nicht leicht. Wir sind natürlich auch als Betriebsräte in der Arbeitsgruppe zum Teil vom Fach, nicht vom KI-Fach, aber aus der Softwareentwicklung zum Teil. Das macht manches ein bisschen leichter. Manchmal ist man auch vielleicht ein bisschen detailliert dabei unterwegs. Also man muss sich da einfach Unterstützung holen und die Veränderung, das Betriebsräte-Stärkungsgesetz heißt es, glaube ich, jetzt am Ende, hat ja da auch noch mal einen Schritt gemacht, dass man gerade bei KI sich auch noch Unterstützung holen kann. Wir hatten auch Unterstützung, also unseren Rechtsanwalt, der noch mal auf die Texte geguckt hat. Inhaltlich hatten wir es nicht ganz so nötig, wobei ich jetzt nicht behaupten würde, dass ich KI im Allgemeinen im Besonderen oder wir das verstanden schon hätten. Also für kleine Betriebsräte, ich glaube, sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Es wird nicht leicht sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Austausch zwischen Betriebsräten und wir sagen immer, wir wären auch bereit, das muss natürlich im gewissen Rahmen bleiben, aber sind auch gerne zu Gesprächen mit anderen Betriebsräten, die dort Interesse haben, bereit, weil das ist ja auch ein zweiseitiger Austausch. Also auch wir würden daraus lernen zum Beispiel und andere, denen könnten wir vielleicht auch ein bisschen helfen. Also man wird sich austauschen müssen. Ja, aber leicht wird es nicht.
Okay. Ja, dann dürfen wir das gerne sozusagen ja vielleicht auch als Angebot verstehen an alle, die uns heute zugehört haben oder zuhören, dass ihr für einen Austausch auch zur Verfügung steht. Austausch mit dem Mensch und nicht mit der Maschine.
Auf jeden Fall, ja.
Ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war sehr interessant und hat, glaube ich, auch einen spannenden Einblick in dieses unglaublich komplexe Thema gegeben, das wir jetzt natürlich sozusagen ja nur in 10-12 Minuten kurz anreißen konnten. Was wir aber sicherlich nochmal auch in Zukunft aufgreifen werden. Vielen Dank, Richtung Hamburg.
Dank zurück, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr zu den Preisträgern des Deutschen Betriebsrätepreises 2021 erfahren möchten, dann finden Sie unter www.dbrp.de viele Infos rund um Projekte, Personen und auch die Preisjury. Sie möchten mehr wissen, auch rund um das Thema KI? Die November-Ausgabe von AIB hält hier spannenden Input bereit. Sie sind aber noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem, fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de/gratis gerne 2 kostenfreie Probehefte an. Sie finden unseren Podcast gut? Dann liken Sie ihn bitte. Teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Und Ihre Idee für ein Podcast-Thema wird gerne gesehen. Nicht Sie raus damit, an uns, an podcast@aib-web.de. Und das war's dann auch schon wieder für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald.